بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النعم الله على بام تناسجن الله زيجن هيل بام هاتشكاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم liebe Geschwister, wie euch schon noch erinnern könnt, letzte Woche sind wir immer noch bei dem Feldzug von Tabuk und dieser Feldzug wird uns inshallah ta'ala heute noch beschäftigen und auch die nächste Woche. Und wir waren beim letzten Mal an der Stelle stehen geblieben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam die verschiedenen arabischen Stämme aufgerufen hat zu diesem Feldzug. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim auf der Seite 193 im 38. Ayah, in 38. Ayah Surah Tawbah. Ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor. Und ihr glaubt, was ist denn mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Und der Ausdruck, sich schwer zur Erde sinken lassen, steht dafür, dass man eben nicht bereit ist, diesem Aufruf zu folgen. Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Bevorzugt ihr also das, was ihr in diesem Leben habt, an Gütern, Essen und Trinken, Frauen und Kinder, ist euch das wertvoller als das, was euch im nächsten Leben erwartet? Allah sagt, aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Und der Tafsir-Gelehrte, über ihn, Mujahid, rahimahullah ta'ala, das haben wir letztes Mal, inshallah, auch erwähnt schon, nur als kleine Wiederholung, er hat gesagt, dass der Prophet, a.s.w., und diese Briefung bei ihm ist aber allerdings unauthentisch, aber das stimmt überein mit anderen Aussagen der Historiker, und zwar, dass der Prophet a.s.w. die Leute aufgerufen hat, während der Zeit, zu der man gerade die Früchte ernten sollte. Das heißt also, die Früchte waren gerade reif zum Ernten, und umso schwerer fiel es den Leuten, diesem Aufruf des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Denn ihre Wirtschaft, gerade also die Medinenser, und wir werden sehen, dass manche der Medinenser zurückgeblieben sind, ihre Wirtschaft war eben hauptsächlich die Dattelwirtschaft. Und wenn ihr Einkommen davon abhängt, ist es schwer, diese Sache zu unterlassen und deswegen hinauszuziehen bei starker Hitze im Sommer, wo es in der Wüste wirklich sehr, sehr heiß wird. Und dass man alle seine Güter zurücklässt und das bequeme Leben hinter sich lässt. Wie dem auch sei, der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala hat aber ausdrücklich aufgerufen, dass sie alle hinausrücken sollen, egal ob sie alte Leute sind oder ob sie junge Leute sind. Allah sagte in der 41. Ayah Surah Tawbah, rückt aus, leicht oder schwer. Und müht euch mit eurem Besitz und euren eigenen und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und manche von ihnen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund der anstrengenden bevorstehenden Situation ihn um Erlaubnis gebeten, zurückbleiben zu dürfen. Und guckt einmal, was Allah azza wa jal darüber sagt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala durch Surat al-Tawbah die Menschen, oder die Heuchler besser gesagt, bloßgestellt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu ihm kommen Leute und fragen ihn, dürfen wir nicht zurückbleiben? Wir haben, und sie haben verschiedene Gründe verschiedene Gründe erwähnt. Und daraufhin kommt dann die Ayah im Quran al-Karim, in der 42. Ayah, also genau die Ayah danach, Surah Tawbah, sagt er Allah, übersetzt heißt es, wenn es um nahe Glücksgüter ginge, das heißt also Güter, Beute, die für die man nicht sehr weit reisen müsste. Tabuk, haben wir gesagt, war um die 800 Kilometer entfernt. Ja? Und damit 800 Kilometer war eine riesengroße Entfernung. Deswegen sagt Allah, wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, die nicht so weit weg ist. Und nahe Glücksgüter auch natürlich, hier geht es um das Römische Reich. Ja? Und gegen sie anzukommen, ist nicht das gleiche, wie wenn man gegen Stämme kämpft, gegen einen Beduinenstamm kämpft. Deswegen, wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören. Wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Allah sagt, dabei vernichten sie sich selbst, doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. Wenn jemand, der bei Allah schwört und weiß, dass er lügt, der vernichtet sich selbst. Und stellt euch mal vor, diese Personen kommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, dass Leute zu ihm kommen werden und das schwören werden, und er weiß ganz genau, das sind die Heuchler, von denen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesprochen hat. Und die Sahabe außenrum, die wissen, das ist einer von ihnen. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, diese Sura hat sie bloßgestellt und aufgedeckt. Und das ist der Nutzen von irgendwelchen Prüfungen. Prüfungen haben viele Weisheiten. Und dazu gehört, dass man erkennt, wer auf dem Weg Allahs ist und wer derjenige ist, der im Zweifel, wer in einer schwierigen Lage den auf den Fersen kehrt macht. Möge Allah davor bewahren. Und es sind einige Beduinen und die Heuchler zurückgeblieben und einige wenige Sahaba. Und die Sahaba waren von zwei Gruppen. Manche von ihnen waren entschuldigt und manche von ihnen waren nicht entschuldigt. Und das war ziemlich genau 3 an der Zahl, die nicht entschuldigt waren, über die wir inshallah ta'ala im Laufe der Sitzung noch sprechen werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Feldzug aufgerufen hat, war es das wenige Mal oder das einzige Mal, wo er ganz klar gesagt hat, was er vorhatte. Und das lag daran, dass man normalerweise nicht sagt, was man genau vorhat und welchen Stamm man angreifen möchte. Logischerweise, damit der Feind sich nicht darauf vorbereitet. Aber bei dieser Schlacht, er hat es ganz klar vorgesagt, oder hat ganz klar gesagt, was er vorhatte, damit die Leute dementsprechend für Proviant sorgen. Und der Prophet ﷺ, sie sind seinem Aufruf gefolgt, die Freunde des Propheten ﷺ. Und damit man das nicht in falschen, dass man das nicht falsch versteht, diejenigen, die zurückgeblieben sind, wie gesagt, sind Heuchler, und die zweite Gruppe, die zurückgeblieben sind, sind Sahaba, die allerdings entschuldigt sind. Und dann gibt es 3 Sahaba, die sind zurückgeblieben, unentschuldigt, aber sie gehörten nicht zu den Heuchlern. Okay? Denn wenn wir von Heuchlern sprechen, dann meinen wir damit normalerweise Leute, die keine Muslime sind, die allerdings nach außen hin sich als Muslime ausgeben. Okay? Und ansonsten, wie gesagt, es kann ja verschiedene Gründe geben, warum man zurückbleibt. Einmal ist die Liebe zur Dunya. Und diese 3, sie haben natürlich eine besondere Geschichte, weil sie nachher zugegeben haben, dass sie unrechtmäßig zurückgeblieben sind. Die Heuchler natürlich, sie haben einfach unterschiedliche Gründe als Ausrede gebracht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Gründe akzeptiert, hingenommen, weil er kennt nicht, was in ihrem Innersten ist. Hat einfach es angenommen, für sie gebetet um Verzeihung, und das war's. Fertig. Aber wir werden sehen, dass die Wahrheit zu sagen sich am Ende immer auszahlt. Wie dem auch sei, die Sahaba radiallahu anhu sind dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam so sehr gefolgt, dass viele von ihnen nicht einmal das nötige Geld hatten und nicht einmal die nötige Ausrüstung hatten, um mit nach Tabuk zu gehen, und trotzdem haben sie darauf bestanden, dass sie mitgehen wollten. Der Prophet, darüber werden wir auch gleich noch sprechen, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das haben wir auch gemerkt bei anderen Feldzügen, immer wenn er verreist ist, hat er dafür gesorgt, dass jemand seine Position als oberster Befehlshaber oder Regierender oder nennen sie du willst, einnimmt. Das heißt, er hat die Stadt nicht im Chaos zurückgelassen und nicht ohne Führung, sondern hat immer einen Sahabi eingesetzt, der verantwortlich war für die Familien der gläubigen Männer, die über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinausgezogen sind. Und diesmal war es Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat ihn damit beauftragt, sich um die Frauen und die Kinder zu kümmern. Aber Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er war auch ein Sahabi wie jeder andere, der auch hinausziehen wollte und der auch mit nach Tabuk gehen wollte und nicht diese ideale Möglichkeit, Belohnung zu erlangen, sich entgehen lassen wollte. Und so hat es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: O Gesandter Allahs, lässt du mich etwa mit den Frauen und den Kindern zurück? Seht ihr, wenn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ein Mensch gewesen wäre, der Allah nicht liebt, was hätte er gesagt? Hätte er gesagt, Alhamdulillah, okay, gesandt Allah, kein Problem, du lässt mich zurück, ich bin damit zufrieden. Und in Wirklichkeit, er würde sowieso nicht gerne hinausgehen wollen. Ja? Aber nein, er war ehrlich. Er wollte unbedingt mit hinausziehen und wollte den Propheten sozusagen vielleicht dazu bringen, dass er ihn doch mitgehen lässt. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das nicht zugelassen. Und er hat ihm sogar ein Lob ausgesprochen und er sagte: Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, ghayra annahu la nabiyya ba'di. Er sagte: Bist du nicht damit zufrieden, dass du diejenige Position einnimmst, die Harun eingenommen hatte in Bezug auf Moses, allerdings unter der Ausnahme oder mit dem Unterschied, dass es nach mir keinen Propheten mehr geben wird. Und das ist natürlich ein Lob für Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seine Familie und seine Kinder und die Familien und die Kinder der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam anvertraut und in diese Position gibt, dann weist es darauf hin, dass er fähig ist, so eine Gemeinschaft auch zu verwalten. Und deswegen ist es nicht weit hergeholt, dass der Sahaba radiallahu anhum später dann ihn auch als Khalifa akzeptiert haben und anerkannt haben und auch gewollt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das gehörte zu seiner starken politischen Führung, er hat verschiedene Menschen eingesetzt. Nicht nur ihn, sondern auch andere Sahaba eingesetzt, wie wir in den vergangenen Unterrichten erfahren haben. Diese Aussage, darüber sollten wir uns noch ganz kurz ein bisschen vielleicht unterhalten. Warum? Weil gerade in heutiger Zeit, wo es Gruppen gibt, die zu den Ahlul Bid'ah gehören, das heißt die Gruppen, die von der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgewichen sind und die in die Religion Neuerungen eingeführt haben. Ihr wisst, jede Neuerung in der Religion ist verboten. Und zu diesen Gruppen gehören manche, die solch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam überinterpretieren. Das bedeutet, sie verstehen darunter mehr, als man eigentlich aus dieser Aussage verstehen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Bist du nicht damit zufrieden, also um ihn zu beruhigen, bist du nicht damit zufrieden, dass du die gleiche Stellung einnimmst wie Aaron in Bezug auf Moses? Warum? Denn als Allah subhanahu wa ta'ala Moses versprochen hat, ihn auf dem Berg At-Tur zu treffen und mit ihm zu sprechen, also treffen im Sinne von sprechen, hat Musa alayhi salam Harun eingesetzt als sein Vertreter für die Kinder Israels. Und ihr wisst in der Zwischenzeit, was dann passiert ist. Sie haben dann angefangen, das Kalb anzubeten und so weiter und so fort. Aber entscheidend ist, dass der Prophet Moses hat den Propheten Aaron beauftragt, sich um die Kinder Israels in seiner Abwesenheit zu kümmern. Allah hatte ihm 30 Tage versprochen. Das ist ein Geschenk. Das kann man nicht mit Worten fassen. Allah hat Moses versprochen, dass er sich mit ihm 30 Tage lang unterhalten wird auf dem Bergatur. Und dann hat Moses offensichtlich seinen Leuten gesagt, ich werde 30 Tage nicht da sein. Und Allah hat Moses 10 Tage dazu geschenkt. Und so wurden es 40 Tage, wie Allah im Koran gesagt hat. Und natürlich, als er dann zu spät kam, haben sie eben gedacht, Moses hat ihn im Stich gelassen. Moses wird nie wieder zurückkehren. Und so haben sie, Gott bewahre, das Kalb angebetet und einen anderen Gott gesucht, weil sie dachten, der Gott von Moses habe sie im Stich gelassen. Wie dem auch sei, deswegen sagte der Prophet, dass Ali ibn Abi Talib in dieser Situation die gleiche Stellung hat wie Moses, wie Harun in Bezug auf Musa. Aber dann sagt er extra, außer dass es natürlich nach mir keinen neuen Propheten mehr geben wird. Diese Menschen, die sich an diesem Text festhalten, ihr wisst, die Schiiten sind dadurch bekannt, unter anderem, dass sie die ersten drei Kalifen nicht anerkennen. Ja. Die sagen, der wahre Khalifa nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Ali ibn Abi Talib, und sie stützen sich auf solche Texte wie dieser Text. Nur jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß, dass die Interpretation dieses Textes bedeutet nicht, dass Ali ibn Abi Talib der Khalif nach dem Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam. Weil aus dem einfachen Grund, weil das steht nicht im Text. Deswegen habe ich gesagt, es ist eine Überinterpretation. Das wird also, sie verstehen etwas, was eigentlich man da gar nicht daraus verstehen kann. Im ersten Augenblick könnte man sagen, ja stimmt, er hat die gleiche Position wie Moses und Aaron. Und logischerweise, wer kommt nach Moses von der Stellung her? Aaron natürlich, weil das ist beide sind Propheten gewesen. Und aber in Wirklichkeit, das hat damit gar nichts zu tun. Und diese Leute, sie können nicht unterscheiden zwischen der Bedeutung vom arabischen Wort Khalifa sprachlich und der Bedeutung des arabischen Wortes Khalifa religiös. Wir alle, wenn wir den Namen hören, Entschuldigung, wenn wir den Begriff hören, Khalifa oder Kalif, dann verstehen wir darunter das Oberhaupt des islamischen Staates. Und allen voran natürlich Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, das waren die rechtmäßigen und besonnenen Khulafa. Khulafa ist das Plural von Khalifa. Aber sprachlich gesehen, Khalifa ist jemand, der jemand anderes vertritt. Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine Bedeutung. Und das ist die Bedeutung, die hier gemeint ist in diesem Hadith. Khalifa ist aber auch eine Eigenschaft der Schöpfung der Menschheit, und zwar die Menschen nämlich, die ersetzen sich von Generation zu Generation. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Das heißt, ich werde auf der Erde eine Khalifa setzen. Und was ist damit gemeint? Wie eben Kathir rahimahullah ta'ala sagte, gemeint ist also sinngemäß eine Schöpfung, die nach und nach sich ersetzt. Eine Generation stirbt, da kommt die nächste. Dann eine stirbt, da kommt die nächste. Das ist Khalifa. Okay? Und wenn man im Wörterbuch nachschlägt, im Deutschen, weil wir Deutsch sprechen, da findet man das Khalifa oder Khalafa, das Verb Khalafa bedeutet nachfolgen oder folgen oder die Stelle einnehmen, an die Stelle treten. Und da sind wir genau in der Bedeutung, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte in diesem Hadith. Und zwar sagte er zu ihm, wieso bist du nicht damit glücklich, dass ich dir diese Position gegeben habe. Du vertrittst mich, du trittst in die gleiche Stelle, du folgst genau dem Vorbild von Harun. Musa ging zu seinem Herrn, um mit ihm zu sprechen, und Harun hat sich um die Kinder Israels gekümmert. Ich gehe mit den anderen zum Feldzug von Tabuk, und du bekommst diese ehrenwerte Aufgabe, dich zu kümmern um die Familie. Und hier sieht man auch sehr schön, dass der gläubige Mensch sich immer an dem orientieren soll, was Allah zufriedenstellt. Versteht ihr? Das heißt, man soll nicht immer gucken, was man selbst gerne hätte, was man selbst gerne möchte, sondern man soll gucken, was Allah gerne am liebsten mag. Und denn Ali wollte mit den anderen gehen, wie jeder andere auch. Aber das war nicht das, was für den Propheten sallallahu alaihi wasallam für die Da'wah am besten war. Und deswegen hat er sich natürlich der Sache gefügt. Insofern, das ist eine Angelegenheit, die ich gerade erklärt habe. Das arabische Wort Khalafa bedeutet an die Stelle einer Person treten. Und das hat der Ali ibn Abi Talib gemacht. Denn der Prophet normalerweise, er ist verantwortlich für die Frauen und die Kinder in der Stadt oder auch in seiner Familie. Aber Ali hat diese Aufgabe zeitweise übernommen. Aber das Interessante ist, die Tatsache, dass sie nicht unterscheiden können, manche der Ahlul Bid'ah, zwischen der sprachlichen Bedeutung und der religiösen Bedeutung eines Wortes, ist genauso unprofessionell und unvernünftig, wie eine andere Sekte gemacht hat. Es gibt eine Sekte, die nennt man ungerechterweise die Koran-Leute, die Koraniyun. Das sind diejenigen, die Sunna vollkommen leugnen. Ja? Die glauben nur in den Koran. Und warum habe ich gesagt ungerechterweise? Weil ein Mensch wie soll an den Koran glauben und nicht gleich an die Sunna. Wenn der Koran darauf hinweist, dass man, und nicht nur hinweist, sondern ganz klar sagt, dass man sich an die Sunna halten muss. Okay? Insofern ist natürlich, macht das keinen Sinn. Sie halten sich weder an Koran noch an was anderes. Aber sie geben vor, sich an den Koran Karim festzuhalten. Und sie klammern sich an eine Ayah im Koran. Unter anderem Ayah, unter anderem Allah sagte, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, und ich übersetze den entscheidenden Teil erstmal nicht. Oder besser gesagt, ich übersetze den entscheidenden Teil, Entschuldigung, und dann können wir mal gucken, ob jemand irgendetwas von dem versteht, was diese Menschen daraus verstanden haben. Das ist nur so, dass man sieht, wie lächerlich teilweise diese Menschen, diese Sekten, die anderen Menschen in die Irre führen. Ja? Da machen wir Surat Al-Jathiyah. So. Auf Arabisch heißt es, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُ. Auf Deutsch übersetzt heißt es, in einer Übersetzung, an welche Aussage nach derjenigen Allahs und seinen Zeichen wollen sie denn sonst noch glauben? An welche Aussage, also diese Leute glauben nicht in den Koran, okay? An welche Aussage nach derjenigen von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Zeichen wollen sie dann sonst glauben? Wenn nach Muhammad sagt, dann gibt es keinen Koran mehr, Entschuldigung, gibt es keinen neuen Propheten mehr, gibt kein neues Buch mehr. Also wenn sie nicht an das glauben, dann gibt es nichts mehr danach. Ganz einfach. Die Eier ist ganz einfach. Sie sagen, nein, du musst folgendermaßen übersetzen. An welchen Hadith, nach dem Hadith von Allah und seinen Ayat, wollen sie denn sonst glauben? Habt ihr verstanden? An welchen Hadith außer dem Hadith von Allah und seinen Ayat, seinen Zeichen, seinen Versen, wollen sie denn sonst glauben? Sie sagen, dass der Hadith von Allah ist der Koran al-Karim. Und das stimmt auch. Weil der Hadith ist eine Aussage, wie ich gerade übersetze. Hadith hat verschiedene Bedeutungen. Okay? Aber eine der Bedeutungen vom arabischen Wort Hadith ist die Aussage. Gespräch. Haddatha fulanun fulanan heißt, die eine Person hat mit dem anderen gesprochen. oder hat Hadatha heißt auch erzählen. Hal ataka hadith Musa, das heißt, ist zu dir die Geschichte von Moses zu Ohren gekommen? Die Geschichte. Okay. Und sie sagen, Allah hat hier seinen Koran als Hadith bezeichnet. Und jetzt kommt ihr von Ahl Sunnah und ihr sagt, man muss an den Hadith, auch an die Hadithe glauben. Ja? Und so lächerlich es auch klingen mag, aber das ist, was sie sagen. Also das war's. Also so billig ist ihre Argumentation. Ich meine, es gibt Sekten, die haben wirklich mehr drauf. Okay? Aber so kriegen sie den einfachen Menschen, der keine Ahnung hat von gar nichts, also besonders von der Sprache keine Ahnung hat, sehr leicht auf den falschen Weg, meine ich, sehr leicht. Ein bisschen Mühe wollen sie schon noch machen. Aber das ist, wie gesagt, eine ihrer Methoden. Das heißt, sie können nicht unterscheiden, also sie müssen sich vorstellen, die Gelehrten kommen eine gewisse Zeit später, ich will jetzt nämlich nicht festlegen, wie viele 100 Jahre oder ob es 100 Jahre waren oder mehr oder weniger, und sie definieren sich und sagen, okay, wisst ihr was, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, alles was er gesagt hat und was er getan hat und was er gebilligt hat, das mit dem er einverstanden war, hat nichts dazu gesagt, das bezeichnen wir ab jetzt per Definition als Hadith, damit wir nicht jedes Mal sagen müssen, ich rede jetzt, damit ich mir die ganze Definition bringen muss. Sagen wir, wir nennen das als, wir definieren uns das als Hadith. Alles, was über den Propheten gesagt ist, was er getan hat oder gesagt hat oder womit er einverstanden war, das nennen wir Hadith. Und jetzt kommen sie und nehmen diese Definition und wollen dementsprechend eine Aya aus dem Koran verstehen. Versteht ihr? Das heißt, sie nehmen die Definition, über die man sich immer geeinigt hat. Wo ist das Problem? Ich kann auch ein neues Wort erfinden. Das ist ja nur Definition. Ich kann ein Wort nehmen aus dem Koran und sage ich, ach, jetzt für uns hier, wir definieren das als so und so und so. Kannst du dann nachher kommen und sagen, okay, ich verstehe den Koran so, wie wir es da definiert haben, 1400 Jahre später? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also, es macht vorne und hinten keinen Sinn. Und deswegen, wie gesagt, das ist die Leute, die Schia, die sich an solchen Aussagen klammern und sagen, da steht Khalifa. Khalifa. Ja, obwohl das überhaupt gar nicht gemeint ist. Ja, sie machen auch das Gleiche. Wir verstehen heutzutage etwas Bestimmtes darunter und dementsprechend wollen sie jetzt versuchen, den Hadith darunter zu verstehen. Möge Allah uns davor bewahren. Aber natürlich, diese Sekten, muss man sagen, sie suchen irgendetwas, was auf ihre Sekte oder auf die Richtigkeit ihrer Sekte hinweist. Wenn sie, also sie versuchen, ihre Richtigkeit zu beweisen, das ist irgendetwas. Auch wenn es sonst noch lächerlich ist. Und manche, wallahi billah, führt dazu, dass sie sogar lügen. Also hier, das ist ja auch gelogen, aber ich meine, noch klarer lügen. Sie erfinden einfach ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Einfach von, fertig. Sie sagen, es ist zwar verboten zu lügen, aber in diesem Fall ist der Nutzen größer als der Schaden. Und deswegen darf ich sehr wohl über den Propheten lügen. So sagen manche Leute. Ja. Und es ist also in der Geschichte passiert. Das ist keine erfundene Sache. Wie dem auch sei, hat der Prophet sallallahu alaihi diese Aussage getroffen und gesagt, und da gibt es natürlich noch ein zweites, sehr schönes Argument in Bezug auf die Geschichte mit Harun und Musa. Jeder weiß, wer ist zuerst gestorben, Harun oder Musa? Harun ist zuerst gestorben. Harun war der Ältere und er ist zuerst gestorben. Also wie soll das funktionieren? Steht ihr? Also selbst wenn Ali ibn Abi Talib die Stellung hat von Harun und sie verstehen darunter, dass er der Khalifa nach ihm sein wird, genauso wie Harun der Khalifa war. Harun war nicht der Khalifa. In den Büchern, in meinen Tafsir-Büchern heißt es, dass der Prophet, der nach Musa a.s. die Kinder Israels geführt hat, war Joshua a.s. auf Joshua. Ja. Da gibt es meines Wissens nach keinen authentischen Hadith im Prophet, aber wenn überhaupt, wenn man diese Geschichten annimmt, dann ist es ein anderer Prophet gewesen, weil Harun ist schon vorgestorben. Also er war niemals der Nachfolger von Musa, sondern er war zu Lebzeit, denn Musa a.s. hat die bedeutendste Schafa'a eingelegt, das bedeutendste gute Wort eingelegt, das wir überhaupt kennen, die Geschichte. Weil Musa hat gesagt, وَجَعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. Das heißt, oh Allah, sinngemäß, gib mir eine Unterstützung von meiner Familie, und zwar Moses, meinem Bruder, Harun, meinem Bruder. Und Allah hat akzeptiert. Aufgrund seines Dua, Allah hat Harun zu einem Propheten ernannt. Ja? So eine schöne Fürsprache kennen wir nicht, außer mit dem Yawm al-Qiyamah von Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Khaythama radiallahu ta'ala. Abu Khaythama al-Ansari, er war derjenige Sahabi, der ganz wenig nur gespendet hatte, einen Sack oder einen halben Sack Datteln, und dann kamen manche Heuchler, haben gesagt, was soll das? Denkst du, bei so einer Reise wird das irgendetwas bringen? Und sie haben sich über ihn lustig gemacht. Und Allah hat das im Koran aufgenommen, in Surat At-Tawb. Abu Khaytham al-Ansari, radiallahu anhu, er ist zu spät hinausgezogen. Er wäre beinahe einer derjenigen gewesen, die zurückgeblieben sind. Und er hat nämlich einen Fehler gemacht, und zwar hat immer das hinausgeschoben. Die Leute sind schon losgezogen, die Sahabe sind schon losgezogen, losgeritten, ja, und ihr wisst, es gibt eine lange Reihe, wenn wir gleich sehen, wie viele zigtausende losgezogen sind. Da fällt nicht viel auf, wenn da einer fehlt. Und bis eine Gruppe von ca. 30.000 Mann losgezogen ist, da kannst du sagen, ja, ich habe noch Zeit, ja. Man muss warten, in einer Stunde kann ich auch noch gehen, zwei Stunden kann ich auch noch gehen. Und so hat er immer hinausgeschoben. Dann, wenn der letzte raus ist, du siehst ihn ja von weitem, sagst du, inshallah. Und wenn du nicht mehr siehst, sagst du, ich weiß in welche Richtung sie gegangen sind, morgen, inshallah, beeile ich mich, ich bin ja alleine, ich werde ja schneller reisen können als 30.000 Mann. Ja? Und so weiter und so fort. Irgendwann mal waren sie los und dann waren wir noch zu Hause. Und er sagte, radiallahu anhu, ich bin dann in einen Garten gegangen und habe dort eine Gartenlaube gesehen, auf die man Wasser gespritzt hatte und man gesprengt hatte, eine Sprenkelanlage, sowas, eine Sprenkelanlage gab es natürlich nicht, ja, aber wer ist das? Oft, ich weiß nicht, warum man diese Gartenlaube mit Wasser besprengt hat, ich weiß nicht, ob man sagt, besprengt hat. Auf jeden Fall, vielleicht weil es zu heiß war, ja, man wollte sozusagen, dass es kühlere Luft gibt, wie dem auch sei. Denn man macht ja heutzutage auch teilweise, damit der Ventilator kühle Luft weitergeht, macht man nasse Tücher vor dem Ventilator. Ja? Könnte sein, dass das ist. Allahu alam. Wie dem auch sei, er sagt, dann habe ich das gesehen, diesen Garten, Gartenlaube, und ich bin im Garten drin. Und mal habe ich meine Ehefrau gesehen, und dann habe ich mir innerlich gesagt, das ist aber nicht vernünftig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist auf der Reise in der Hitze und ich bin hier in einer Wonne und genieße den Schatten. Und daraufhin bin ich aufgestanden, zu einem Eimer Wasser gegangen und habe Datteln genommen, also Wasser genommen, Datteln genommen und bin losgezogen. Und er hat dann irgendwann diese Armee eingeholt und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von weitem einen Menschen gesehen hat, der auf sie zukommt. Er wusste nicht, wer das ist, aber er hat von weitem gehofft und gesagt, Kun Abu Khaythama. So wie man sagen würde, sei doch bitte Abu Khaythama. Und dann war er tatsächlich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für ihn Dua gemacht. Offensichtlich um Verzeihung gebeten, weil er zu spät hinausgezogen ist, aber er hat es noch sozusagen auf das Schiff geschafft. Gar kein Schiff, ne? Aber Schiff, was ist das Schiff der Wüste? Kamel. Ja? Schiff der Wüste ist das Kamel, weil mit dem Auto kommt zum Beispiel nicht so weit wie mit einem Kamel. Die Armen unter den gläubigen Menschen, die waren sehr traurig. Und Allah hat im Koran sogar erwähnt, dass sie geweint haben, weil sie nicht mit hinausziehen konnten. Sie hatten nicht den nötigen Proviant, sie hatten nicht genug Geld. Und einer von ihnen hieß Ulba ibn Zayd, radiallahu ta'ala.